So, hallo und herzlich willkommen bei der allerersten Crossover-Folge von The Bybeat, deinem Praxis-E-Commerce-Medium und Layer 89, der KI-Podcast für mehr KI-Kompetenz. Und ich begrüße heute bei mir meinen Co-Host, meine Co-Host zum Geier. Was ist die richtige genderspezifische Ansprache für einen Podcast-Host? Liebe Barbara, kannst du mir das beantworten? Nein.
Nein? Ich bin aber auch da. Egal mit welcher Zuweisung einfach.
Hallo, liebe Barbara. Genau. Ich umgehe dieses Problem einfach mit Hallo, liebe Barbara. Barbara hostet mit mir zusammen den KI-Podcast Layer 89. Da geht's nicht, wie hier bei The Bybeat, um ausschließlich digitale Handelsthemen. Wir streifen die hin und wieder mal. Uns geht's da eher mehr darum, die allgemeine KI-Kompetenz zu heben und euch so ein bisschen durch den Dschungel durchzuführen. Und heute führen wir gemeinsam auf The Bybeat und Layer 89 ein bisschen durch den KI-Commerce Dschungel.
Richtig.
Jo, was ich mir in dieser Woche angeschaut habe und ich besonders spannend finde, ist eine Meldung, die ich von Golem hier in Deutschland das erste Mal gesehen habe. Und zwar hat Google ein Patent eingereicht, das so auf diesen AI-Overviews basiert, würde ich jetzt mal so ein bisschen behaupten, nur das Ganze einen Schritt weiter denkt. Und zwar würde Google, das muss man noch dazu sagen, das ist ja nur ein Patent. Das Patent, das heißt nicht, dass das zum Einsatz kommt oder bereits im Einsatz ist oder getestet ist. Das wäre nämlich jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Nein, Google möchte Landingpages oder Mini-Online-Shops in den Suchergebnissen erstellen. Die Idee dahinter, die Google hat, ist einfach die, wenn dein Online-Shop, lieber Händler, lieber Marke, nicht so performt und konvertiert, wie Google sich das vorstellt, dann bastelt sich Google eine eigene Oberfläche. Also das heißt, wenn die eine Kaufintention erkannt haben und sehen jetzt, jemand möchte da einen Kühlschrank kaufen und hat jetzt als Suchergebnis voraussichtlich diese und jene Marke, aber die Webseite gefällt Google nicht, konvertiert nicht so richtig, dann bauen die sich eine eigene, so inklusive Produktbeschreibung, Bildern, Call to Action, Schaltfläche, klatscht da noch ein KI-Chatbot rein und generiert die personalisiert. Das ist vielleicht auch nochmal so das zweite Thema. Also es geht nicht nur darum, jemanden zu erwischen, der einen schlechten Online-Shop hat, sondern es geht auch einfach darum, die Konversionswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Wenn man hergeht und statt einer generischen Produktdetailseite eine Produktdetailseite generiert, die ganz speziell auf den Suchenden zugeschnitten ist, der da jetzt gerade sitzt. Und da kann man ja davon ausgehen, dass da nicht nur, wie bei den AI-Overviews aktuell, die Anfrage mit einfließt, sondern dass da auch Nutzerverhalten, das Google gesammelt hat, mit einfließt, in so eine Landingpage mit einfließt und dementsprechend die Wahrscheinlichkeit ist, höher ist, dass jemand kauft. Klingt recht spannend, ist so ein bisschen stellvertretend für die ganzen Entwicklungen, finde ich, die im Moment beim Thema AI und digitaler Handel stattfinden, weil alle Entwicklungen, die da stattfinden, gehen so ein bisschen in die Richtung Kontrollverlust für Marken, weil der Kundenzugang wegwandert. Das ist eine Entwicklung, die ist für den digitalen Handel eigentlich nicht neu. Wir kennen das von den Marktplätzen. Die Marktplätzen haben lange Zeit den Kundenzugang eingehegt. Und jetzt erleben wir eben ganz viele unterschiedliche Entwicklungen in diesem Bereich. Barbara, wenn du dir jetzt so das, was Google und alle anderen gerade so treiben im KI-Commerce anschaust, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass solche Landingpages kommen bei Google?
Ziemlich. Ich würde sagen, die werden wir wahrscheinlich sogar Mitte bis Ende des Jahres schon sehen. Aus dem einfachen Grund, weil die Hyperpersonalisierung, also der rohe Zustand, das auszuliefern, ist schon so gut und so easy machbar. Also Hyperpersonalisierung bis zu einem bestimmten Grad, ob es dann unbedingt hyperpersonalisiert auf Klein Barbara ist oder nur auf die Gruppe, die Barbara repräsentiert, reicht ja erstmal aus. Ich würde sagen, also wir haben jetzt mehr Ende Q3, Anfang Q4 sollten die Dinger ausgerollt werden. Ziemlich sicher. Das ist eine nächste Iteration auf den AI-Overviews. stärker personalisiert auf das, was du schon hast und dann eben in so einem mehr Visual Format. Das ist technisch kein Riesenhexenwerk. Das ist, das wird am Anfang bestimmt nicht so 100% Prettiness aussehen, aber das ist jetzt wirklich nicht irgendwie, wo du sagst, boah, das ist jetzt irgendwie die technisch komplexeste Iteration, die du da fährst auf die AI-Overviews. Also ich würde sagen, in unter 12 Monaten sollten wir die sehen.
Okay. ich vergleiche das jetzt.
Wir werden wieder ein bisschen brauchen.
Wie immer. Ich vergleiche das jetzt mal ein bisschen vom Scope her, damit man das ein bisschen einordnen kann, wenn man jetzt zuhört, mit der Situation, in der sich die Verlage befinden. Also bei uns in der Medienlandschaft ist es so, dass ein wahnsinnig großer Anteil des Traffics verloren geht. Er wandert hin zu verschiedenen KI-Kanälen, die AI-Overviews, der KI-Modus von Google, der Antworten liefert und uns damit quasi den Traffic-Hahn abdreht. Und ähnlich könnte sich das hier ja entwickeln. Man muss am Rande sogar noch dazu sagen, dass dieses Google-Patent sich auch auf gesponserte Inhalte bezieht. Also sprich, man bezahlt Google dafür, dass sie eigene Produkte promoten, bewirbt und dann landet das Ganze noch dazu auf einer Google-Seite statt auf dem eigenen Online-Shop. Das heißt, man bezahlt dafür, dass der Traffic bei Google landet, in Anführungszeichen, und hat damit dann zum Schluss zwar den Umsatz eingekauft, aber den Kunden nicht im eigenen Online-Shop gehalten. Ähnliche Situation wie bei uns bei den Verlagen und führt vermutlich dann auch dementsprechend zu einer ähnlich bedrohenden Situation, dass man sich fragen muss, okay, wie erreiche ich dann den Kunden denn noch direkt oder behalte die Beziehung zum Kunden direkt? Und das ist ja unter Umständen ein Thema, das bei vielen dieser KI-Projekte auftaucht.
Definitiv. Also ich meine, ich stelle an der Frage immer die gleiche Frage und die stelle ich jetzt immer wieder, wenn ich E-Commerce betreue, die gleiche. Warum genau soll ich jetzt auf deinen Shop gehen?
Ja, also
Am Ende des Tages ist ja die entscheidende Frage, warum soll ich auf deinen Shop gehen? Und dafür gibt es ja verschiedene Antworten. Wir können die billigsten sein, wir können die tollsten sein. Der Shop kann Spezialprodukte haben, die du sonst irgendwo bekommst. Aber Schritt eins ist erstmal, warum soll ich denn überhaupt warum soll ich bei dir kaufen? Ist ja dann erstmal egal, welchen Kanal ich habe, ob jetzt E-Commerce, sonst irgendwas. Und wenn ich mir angucke, dass die meisten E-Commerce-Sachen überhaupt gut wie keine Personalisierung für mich fahren oder wenn eine dermaßen abstruse, wo ich den Föhn bekomme, dass die Personalisierung aus der Hölle ist, dann frage ich mich so, naja, was erwartet ihr denn jetzt? Wir wissen, dass das Konsumentenverhalten in den letzten Jahren sich massiv weiterentwickelt hat. Wenn ich darauf nicht reagiere, dann wird es ein größerer Player sein, der sich denkt, so, na, jetzt haben wir jetzt, glaube ich, die Konsumenten sind genug genervt. Wunderbar, dann greifen wir sie jetzt in einem harten Wumms ab. Also das ist halt einfach so ein bisschen so. Natürlich sind die E-Commerce genauso bedroht wie man könnte die Frage auf der Publisher-Seite sehen, warum genau soll ich jetzt auf deine Seite für diese Neuigkeiten gehen? Warum? Also wo ist mein Vorteil darin? Entweder zum Beispiel, weil ich hochkarätigen Journalismus bekomme, dann werde ich dafür zahlen. Aber die News kriege ich, den Ticker kann ich quasi überall haben. Aber dieses, was Medien und E-Commerce mir häufig nicht erklären können, ist so dieses, ja, aber warum soll ich denn jetzt genau zu dir und wo ist mein Vorteil darin? Und wenn das nur genügend Leute sich fragen, dann wandere ich natürlich woanders hin. Und beziehungsweise dann ist die Gefahr, so sind ja auch die Plattformen entstanden, so nach dem Motto, okay, dann will ich auch alle Produkte irgendwie vergleichbar haben oder sonst irgendwas. Also das ist ja dann am Ende des Tages das, was die logische Konsequenz draus ist. Und die nächste logische Konsequenz ist, wenn ich in einer Welt bin, wo wir easy producen können, in dem Fall also easy virtual currency producen können, also eine Landingpage in einer Geschwindigkeit hochgepumpt werden kann, dass es völlig irrelevant ist, dass das Ding auch nur noch 3 Minuten länger hält. Jo, solange ich meine Bestellbestätigung habe, bin ich ja happy. Dann kann ich ja immer noch, dann sehe ich ja immer noch das Produktportfolio vom Kunden hinten dran. Aber wenn du dir anguckst, wie E-Commerce-Shops heute auch schon nicht mehr sehe, also jetzt weiß ich nicht so genau, was ich bei euch soll. Und ich glaube, das ist halt einfach etwas, wo man sagt, so die Hyperpersonalisierung ist jetzt auch nicht so neu, man könnte sie auch einfach mal nutzen. Ja, jetzt nutzt sie halt jemand anders.
Ja, also das ist ganz interessant. Also ich widerstehe jetzt der Versuchung, auf deine Anspielung auf die Medienbranche zu antworten, sonst komme ich vom Thema ab. Okay, doch, ein Satz. Also in meinem Fall gehe ich ja davon aus, dass ich greife ja beispielsweise News auf bei The Bybit. Ich nehme aber halt nur eine News am Tag, wo ich mir sage, so, das ist die, die für heute irgendeinen Wert hat, und dann ordne ich sie ein. Und das, was genau im Prinzip dann für den Leser und für die Leserin Wert hat, ist dann eben die Einordnung, meine persönliche Meinung und eine Beziehung, die man hoffentlich zu mir als Journalist aufbaut und vielleicht dann auch über die Meldung diskutieren möchte. Da soll es auch ein bisschen menscheln, ein bisschen Komplexität entstehen in dem Ganzen. Aber gehen wir zurück zum E-Commerce. Du hast nämlich was ganz Interessantes gesagt. Auf den ersten Blick hört sich dieses "Warum soll ich bei dir kaufen?" so ein bisschen nach etwas an, was bei Händlern sofort die USP-Schiene aktiviert und dann anfängt darüber zu labern, warum jetzt das Produkt so toll ist. Aber ich glaube, die Frage ist wirklich eine ganz andere. Es ist nämlich auch die, die Google hier gestellt hat. Mhm. Warum macht Google denn das mit den Landingpages? Sie haben es im Patent drinne stehen, in Anführungszeichen. Also wenn deine Seite so beschissen konvertiert, also ja, soll ich den Satz nochmal wiederholen? Und ich kann es noch stärker auf den Punkt bringen. Unsere Online-Shops sind offensichtlich so beschissen, dass Google hergeht und sich sagt, okay, der ganze Kram, der konvertiert so scheiße, ich will aber Geld verdienen mit Intentionen verkaufen. Also muss ich jetzt selbst Online-Shops on the fly generieren, weil die Leute es irgendwann in den Chatbots gewohnt sind, eine bessere Beratung, einen besseren Weg zum Produkt hin geliefert zu kriegen, als es in unseren Standard-Online-Shops der Fall ist.
Yep.
Und das ist ganz oft übrigens auch der Punkt, an dem ich persönlich merke, wenn KI-Integrationen in Online-Shops scheitern, spektakulär scheitern, weil die Online-Shops nicht in der Lage sind, das zu beantworten, was die Leute überhaupt wissen wollen. Also wenn ich einen Chatbot in einen Online-Shop setze und ihm den Online-Shop als Datengrundlage gebe, in Anführungszeichen, und erwarte, dass der KI-Chatbot bessere Ergebnisse als der Online-Shop liefert. Was denkst du, was dabei rauskommt, Barbara?
Das kann ja nicht funktionieren.
Richtig.
Und nix. Was? Es wird nur noch schlimmer, weil dann bin ich jetzt auch noch genervt, weil ich mich mit einem Chatbot rumärgern musste.
Ja, was wäre denn deiner Meinung nach die Antwort für Marken und Händler, wenn wir jetzt mal einen kurzen Augenblick uns wirklich nur auf diese digitale Sphäre und auf diesen Google Move, und da hängen dann ja auch Perplexity-Gedöns und Amazon Buy for Me und alles mit drinne. Was ist denn die richtige Antwort?
Also grundsätzlich fängt es ja schon damit an, wenn du auf einen Online-Shop gehst, dass du in die Dramen reinkommst von, gibt es gute Produktfotos und gibt es solide Produktbeschreibungen? So, du hast also meistens, fehlt irgendwas. Also das Produktbild ist, naja, machen wir halt auch relativ entscheidend. Aber Produktbeschreibungen, und da können wir auch ganz große E-Commerce-Shops hernehmen oder sonst irgendwas, oder die Such- und dritte Kategorie, die Suchfunktion in einem E-Commerce-Shop. Alles drei ist aus der Hölle. Wirklich aus der Hölle. Ich mache mir ja so bekannt, dass ich mein AI-Babsi-Name unter anderem auch daher kommt, dass ich AI-Barbie ganz gerne mal genannt wird, weil ich so ein Fashion Fan, Victim, was auch immer bin. Das heißt, ich kaufe relativ viel, seit vielen, vielen Jahrzehnten jetzt zwischenzeitlich Klamotten. Wenn ich mir dann die großen E-Commerce-Anbieter angucke, das mit den Bildern haben wir jetzt zwischenzeitlich einigermaßen hinbekommen. Das heißt, du hast eine Klamotte, die an einem Modell dargestellt wird, und du hast die Klamotte an sich im Normalfall quasi dargestellt. So, und jetzt musst du meistens, ich weiß gar nicht, wie viele Klicks betreiben, um rauszufinden, was ist die Materialzusammensetzung. Und jetzt wird's noch lustiger. Da steht dann also eine Größe. Diese Größe verlinkt dann auf eine Größentabelle. Du siehst aber, um das jetzt mal beispielhaft zu machen, ich möchte mir irgendein neues Hemd kaufen. Ich bin ja ein Blusen- und Hemdfreund, also eher genau ein Hemdfreund. Und ich sehe schon beim ersten Blick, dass das in S oversized ist. Und jetzt frage ich mich also verzweifelt in meinem Kopf, wo sind jetzt diese Produktmaße? Also wo ist die Schulterlänge von diesem oversized S, was garantiert kein normales S ist? Das heißt, allein diese Frage zu beantworten, ist jetzt schon kurz davor, ich nehme mal so ein Bild, jag das in irgendeine AI und lass die quasi abschätzen anhand dieses Modells, was eventuell dieser oversized Look sein könnte. Das heißt, in fast allen großen E-Commerce-Fashion-Shops gibt es nur eine Größenbeschreibung, aber keine Produktmaße. Du kannst mir nicht erklären, dass das eine technische Herausforderung ist, weil das Ding wurde ja irgendwann mal fabriziert. Das heißt, wenn da S ich anklicke, dann kann es mir easy meine Schulter und meine Länge meiner Bluse präsentieren. Es wäre also kein Problem. Das heißt, lauter solche Sachen sind völlig ins Drama der Nicht-Nachvollziehbarkeit. Das heißt, ich habe keine Produktbeschreibung, ich kann nicht nachvollziehen. So, wenn du jetzt also nicht Spaß an Fashion hast, dann wirst du da wahrscheinlich irgendwann keinen Bock mehr drauf haben. Und jetzt bist du natürlich völlig frustriert oder gehst zu einem anderen Anbieter. Fashion ist ein gutes Beispiel, was extrem austauschbar am Ende des Tages ist, der diese Beschreibungen hat. Aber das ist dann kombiniert mit irgendwelchen Suchfunktionen. Es ist aus der Hölle. Es ist einfach aus der Hölle. Und du denkst so, das ist seit Jahren aus der Hölle. Und zurück zu, wenn ich diese Produktbeschreibung nicht fixe, wie soll denn der Chatbot jetzt, dieser arme Chatbot, die Produktbeschreibung, der kann ja auch nur auf die Größentabelle S zurückgreifen. Das heißt, es bringt mir genau Zero.
Ja, also sprich, unsere Online-Shops sind zwar beschissen und ja, es würde was helfen, wenn wir Suchfunktionen, eigene KI-Funktionen einbauen, die das Einkaufserlebnis besser machen. Aber wir müssen dann auch unglaublich viel in die Produktbeschreibungen investieren.
Ja.
Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Wenn ich hergehe und schmeiße Claude an und fange an, ihm sehr lang und ausführlich zu erklären, für welchen Anwendungszweck ich eine Outdoor-Hose haben möchte und welche Anforderungen ich daran habe, dann wird er mir ein paar Ergebnisse ausspucken.
Ja.
Diese Ergebnisse, wenn ich mir die anschaue als E-Commerce-Redakteur, die sind nicht so, dass sie mich persönlich als Kaufberatung befriedigen würden. Allerdings einen normalen Konsumenten, wenn meine Frau beispielsweise drauf guckt, die sagt sich, oh ja, das passt für mich, weil die ersten 2, 3 Produkte, die treffen das, was ich haben wollte, ich kaufe das. Bei mir als Journalist allerdings fangen dann die Alarmglocken an zu klingeln, weil ich genau sehe, dass die Auswahl absolut nicht ausgewogen ist, dass ein paar wichtige Marken fehlen, die ich gerne gesehen hätte, dass Shops fehlen, aus denen ich gerne ein Suchergebnis gesehen hätte. Sprich, im Moment liefert ein KI-Chatbot, sei es Perplexity oder sei es ChatGPT, noch nicht das, was ich als sehr informierter, professioneller Käufer mit Handels-Background erwarten würde. Der Konsument sieht das aber vielleicht noch nicht. Warum sehe ich das? Weil ich eben den Background habe, den Kontext. Ich weiß, welche Online-Shops ich da jetzt eigentlich erwarten müsste. Ich weiß vielleicht sogar, welche Produkte ich da erwarten müsste und sehe dementsprechend, dass das eigentliche Suchergebnis nicht die Qualität hat, die ich persönlich an meine eigene Produktrecherche als Maßstab setzen würde. Sprich, ich kann immer noch bessere Produkte finden als das, was dieser Chatbot da macht. Sieht aber unter Umständen der 0815-Anwender nicht. Warum betone ich das jetzt so arg? Weil das liegt daran, dass die Daten nicht ausreichend sind, damit in so einem Online-Shop ChatGPT und Co. tatsächlich darauf kommen, dass die Hose, die da gelistet ist, zu meinem Anwendungsfall passt. Wie werden denn Produktbeschreibungen meistens geschrieben? Na, also auf den größtmöglichen Nenner, ne? Also man versucht sich an irgendwelchen Heuristiken zu orientieren, orientiert sich im Aufbau einer Produktdetailseite an Standards. Die meisten Menschen gucken von links nach rechts. Die meisten Menschen erwarten den Einkaufsbutton irgendwo auf der rechten Seite. Und die meisten Menschen interessieren sich beim Kauf für folgende Produktmerkmale. Oh, bin aber nicht die meisten Menschen, ich bin ich.
Zurück zu, das sind alles Fragen, die hätte man längst adressieren können. Das kannst du seit 10 Jahren, wenn ich seit 15 Jahren schick lösen. Hätte, Fahrradkette.
Man bräuchte eine Produktbeschreibung, die dynamisch generiert wird. Dafür muss aber die Produktbeschreibung dementsprechend umfangreich einmalig hinterlegt sein. Also man müsste quasi alle Use Cases, die für diesen Artikel kommen, im Voraus bedenken, die entsprechenden Informationen dazu beschaffen, vorhalten, dafür sorgen, dass sie da sind. Und dann könnte meine KI-Funktion in meinem Online-Shop mich auch dementsprechend beraten.
Könnte. Ansonsten existierst du halt einfach nicht mehr. Und so macht der Google-Move halt relativ Sinn. Also Google stellt sich hin und sagt, pass auf, nachdem ihr eure Hausaufgaben nicht machen wollt, wir davon ausgehen, dass wir genügend Daten sonst haben und vielleicht sogar andere Produktbeschreibungen von anderen Leuten haben. Vielleicht könnten wir das Ganze mit einem Data Enrichment durchziehen, mit einer Personalisierung. Und damit wissen wir, der Jochen ist eben der sehr viel Outdoor-Hosen informiertere Kunde als die Barbara jetzt von mir aus. Das heißt, das würde genau da reinspielen. Zurück zu, wenn du dich um deine Hausaufgaben nicht kümmerst, dann bist du halt heute in 2026 in der Position, und das ist halt der Unterschied. Früher waren deine nicht gemachten Hausaufgaben, sind dir immer auf die Füße gefallen. Das ist nichts Neues. Die Frage ist ja immer, wann fallen dir deine nicht gemachten Hausaufgaben auf die Füße? Fristig, mittel- oder langfristig. So, herzlich willkommen in Zeitalter von KI. Es fällt dir schneller auf die Füßchen, als dir lieb ist. Denn zurück zu, du hast in dem Fall deine Datenbasis nie angeguckt. Du hast deine Datenbasis und ich kenne Diskussionen in E-Commerce-Buden, großen, Achtung, die LLMs können ja keine Produktbeschreibungen schreiben. Und dann guckst du dir an, welche Daten da reingestopft worden sind und denkst so, ja, das wundert mich jetzt aber auch nicht, dass das LLM keine Produktbeschreibung was genau soll es mit, so. Aber das ist genau diese Diskussion. Da sagt sie, wir haben 2026 und alles, was ihr glaubt, was euch in den nächsten 5 Jahren auf die Füßen fällt, würde ich mal einfach sagen, redet sportlich und macht 5 Monate draus. Worst case, ihr seid schneller und besser vorbereitet. Aber zurück zu, es ist halt genau dieses, ich bin immer vorbereitet, ich gehe die Themen an, ist halt auch eine Herausforderung, die sollte man halt auch tun. Ansonsten ergeben sich halt wie immer Möglichkeiten von anderen Anbietern und Playern, die das an der Stelle halt auch dann im Zweifelsfall übernehmen. Und Google ist halt dann dummerweise so ein ganz großer, wo du denkst, na verdammte Hacke, jetzt hat es der Größte gemacht.
Definitiv. Also wir haben, wenn wir bei dieser Frage bleiben, wie groß der Zeithorizont ist, wir haben ja im Moment ganz, ganz viele Themen, die umherschwirren, wenn es um das Thema Handel und KI geht. Da fallen Schlagworte wie Agentic Commerce, die KI-Agenten als autonome Einkäufer. Dann haben wir eben hier diese Antwortmaschinen mit Gen AI als neuer Discovery-Kanal. Das ist das, wo wir jetzt so ein bisschen drüber gesprochen haben und wo auch dieses Thema Google so ein bisschen mit reingeht und wo wir aber auch gerade gesprochen haben, Hyperpersonalisierung in Echtzeit, wozu im Prinzip im Moment kein Online-Shop, den ich kenne, also schreibt mir, sagt mir Bescheid, wenn ihr einen
habt. Schreibt Jochen an, wenn ihr es tut.
Den stelle ich sofort vor und spreche mit euch darüber, ohne Witz. Da suche ich nämlich noch Sachen. Und die Frage ist dann natürlich, die sich viele stellen, in welchem Zeithorizont passiert das? Wie schnell muss ich reagieren als Unternehmen? Dann haben wir immer, also ich kenne das aus als Tech-Journalist aus der Vergangenheit, wenn neue Technologien aufkommen, dann neigen die Tech-Medien dazu, erstmal sehr stark in den Prognosemodus zu gehen. Es wird sehr viel darüber geschrieben und gesprochen. Da nehme ich mich selber nicht aus davon. Habe ich in der Vergangenheit gemacht, mache ich auch heute wieder. Wie transformativ die Kraft dieser neuen Technologie ist. Und dann ist eben immer die Frage, die man sich als Leser stellt, ist okay, ja, das ist alles sehr hypothetisch, wie schnell passiert das, wenn man schon lange als Anwender, als professioneller Umsetzer in der Tech-Branche unterwegs ist, weiß man ganz oft, die transformative Kraft von Technologien wird schnell mal überschätzt. Also man geht davon aus, das passiert sofort und es passiert dann eben nicht sofort, weil das menschliche Verhalten da eben noch so eine große Rolle spielt. Wie schnell wird sowas adaptiert? Wird sowas angenommen? Und da gibt es halt viele Stimmen, die sagen, ja, okay, das mit den KI-Agenten, das ist zwar alles, wir sehen die transformative Kraft, die dieser Technologie innehält, aber bitteschön, wie viele Menschen werden denn jetzt in Zukunft einen KI-Agenten losschicken, der für sie einkauft? Wie viele Menschen verstehen das, vertrauen diese KI-Agenten? Und ich sage, ja, ich verstehe eure Skepsis, aber die Antwort, die ich darauf habe, hilft euch nicht weiter, weil eure Frage falsch ist. Wenn ich mir Google angucke, das, was Google jetzt gerade macht, das ist was, das ordne ich für mich persönlich so ein bisschen in den Bereich Invisible Technology mit ein. Das geht so ein bisschen in den Bereich, in den auch Amazon's Buy for Me geht, weil da geht's aus Endkundensicht, geht's da nur darum, ich suche auf Amazon nach etwas und dann geht Amazon halt für mich einkaufen. Ich kaufe das auf Amazon nach wie vor. Ich wette mit euch, dass einige, die in den USA auf dieses Buy-for-Me-Feature stoßen, nie so wirklich hundertprozentig sich Gedanken darüber machen oder vielleicht sogar nicht verstehen, was da im Hintergrund eigentlich passiert. Und genau das ist das, was wichtig ist und wo die transformative Kraft dann auch tatsächlich drinne steckt. Weil wenn ich nämlich als Endanwender mir keine Gedanken darüber mache oder machen muss, was da im Hintergrund passiert, dann hat die Technologie gewonnen. Dann ist die Adaption relativ wahrscheinlich davon, würde ich jetzt mal behaupten. Weiß nicht, wie du das siehst.
Definitiv. Also Invisible Technology ist in dem Moment, hast du natürlich eine größere Gruppe von Leuten, die jetzt Bock haben, ihre eigenen Agenten zu bauen. Die Gruppe ist auch ein bisschen größer, aber größer bitte in Anführungszeichen, dann sind es vielleicht 100.000 mehr. Und der Rest wartet auf Invisible Technology. Ich möchte auch nur einfach an meinem Kühlschrank stehen und sagen, ach verdammt, die Milch ist aus. Vielleicht das Lustigste, was ich in einer Amazon-Subscription habe, sind meine Küchenrollen. Ich habe irgendwie in meinem Hirn, vergesse ich immer, Küchenrollen zu kaufen. Keine Ahnung, wie ich das schaffe. Worst case, also habe ich irgendwann das auf meine Amazon-Subscription draufgesetzt und lass mir meine Küchenrollen schicken. Das ist eigentlich affig, aber bevor ich ohne dastehe, mache ich das. Und das ist halt dieser Convenience-Faktor, den mir halt diese ganzen Player immer alle irgendwie so ein bisschen unterschätzen. Der Mensch möchte am liebsten faul sein. Und das Variante 1, und vielleicht machen wir jetzt mal einen ganz anderen Drift. Achtung, Jochen, embrace for impact. Was der Mensch eigentlich will, ist ja die perfekte Mama-Ehefrau. Weil wenn ich am Kühlschrank stehe und sage, verdammt, die Milch ist aus und im Hintergrund jemand kommt, du, ich bring's vom Einkaufen mit, dann ist mein Problem beendet. So. Und wenn du jetzt...
Entweder der Ehemann oder der KI-Agent.
So, das heißt, all diese, eben jetzt der Ehemann, die Ehefrau oder die domestizierten Invisible Technologies, die unsichtbaren Tätigkeiten, die im Zweifelsfall, wenn du in einer Konstruktion größer als ein Single-Haushalt bist, dann funktionieren diese Konstrukte, zum Unternehmen übrigens auch so. Es gibt bestimmt genügend unsichtbare Führungskräfte, die sich immer fragen, wie denn diese Getränke hier in diesen Meetingraum reinkommen. Unsichtbare Tätigkeit. Schafft eine Technologie, diese unsichtbaren Tätigkeiten zu hebeln. Und hey, best case, du musst jetzt nicht mehr selber an die Milch trinken, also weniger Ehedrama zu Hause. Dann hast du genau das, was Technologie eigentlich soll. Und wir sind noch nie so nah. Und das Allergeilste ist, es geht sogar schon mit ein bisschen, jetzt muss man noch ein bisschen technikaffin sein, kann ich zwischenzeitlich übrigens sagen, au, die Milch ist aus. Und das heißt, ich kann das dann bei Picknick oder Rewe oder sonst irgendwas, momentan ist das kein vollautomatisierter Agent, aber es generiert mir das und ich kann per Knopfdruck quasi da meine Bestellung abgeben. Das kann ich in den nächsten paar Wochen noch ein bisschen optimieren und dann ist mein Drama quasi final gelöst. So, aber genau das ist das, was die Leute so unterschätzen. Wenn du, Invisible Technology ist ja ein schönes Konstrukt, aber Invisible Erledigungsfähigkeiten mit, ich stehe dann da und sage, okay, was brauchen wir denn sonst noch alles? Was will ich eigentlich kochen? Wunderbar, das Ding weiß genau, wie ich meine Spaghetti Bollo koche, weiß außerdem noch, wie viel Bestand ich habe. Ich habe also mein kleines eigenes ERP-System, Traum der schlaflosen Technik. So, jetzt sind wir gerade an dem Punkt, dass das heute mit Techie-Kompetenz, mit ein bisschen Aufbau, da kriegen wir sogar schon ganz gut hin, nur ein bisschen Aufwand. Jetzt nimm mich mal aus und ich wäre nicht das, was ich wirklich bin, sondern ich wäre nur das Fashion-Victim. Wir bleiben heute mal bei den Fashion-Victim. Und ich wäre in die Modebranche gegangen, was auch immer. Kurzum, ich wäre wahrscheinlich nicht so technologisch affin und könnte auch nicht wirklich coden und hätte keine Mathe studiert oder sonst irgendwas. Und dann bietet mir ein Player, dem ich vertraue, wer auch immer das ist, genau dieses verdammte Tool an. Das heißt, ich habe jetzt quasi meine Mama-Ehefrau auf Knopfdruck, nennt sich AI-Agent. Nennen wir ihn Jochen. Und ich unterhalte mich mit Jochen und Jochen kümmert sich und irgendwie tun dann kleine Dinge im Hintergrund, dass dann da jetzt nicht nur mein Küchenrollenpapier liegt, sondern alles andere. Das ist, worum es geht. Und wenn ich, die Frage ist, wer liefert mir jetzt diese Technologie? Wie sieht die Technologie im Hintergrund aus? Und wenn wir heute im März 2026, ich dieses System problemlos heute schon ans Laufen bekomme, dann können wir davon ausgehen, dass das irgendwann einkaufbar wird. Und jetzt zurück zum Subscription-Modell. Wie viel ist es dir wert, wenn dieses ganze Scheißdrama, das an der Organisation eines Familienhaushaltes von Einkaufen bis, wie viel Boden haben wir noch im Haus fürs Chili? Solcher Schrott. Einfach gelöst ist. Zu deinen nächsten Stufen. Oh, wir planen den Wanderurlaub. Ist unser, haben wir noch ein Zelt? Brauchen wir, sind hier die Kinder gewachsen? Das hat ja eine Kette, den wir übrigens klassischerweise Mental Load nennen. Wenn Technologie uns das abnimmt und der Player, der diesen Mental Load mir raushebelt, der hat natürlich nachher meine Kohle. Und das ist das, was die Leute bei der Geschwindigkeit der Umsetzung völlig fehl einsetzen, wenn es um Agenten geht. Denn das ist das, wofür wir alle Geld ausgeben. Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern. 2023. ChatGPT ist in diesem ersten Hype und die ganzen Memes kommen hoch. Ein legendäres Meme, das eine Schriftstellerin gesagt hat, dieses Ding soll nicht meinen scheiß Texte schreiben, sondern meine Spülmaschine ausräumen. Spülmaschine, guckt euch die aktuellen Robotikentwicklungen in China an, kriegen wir auch noch irgendwie. Ist aber weiter weg. Aber alles andere, dass die Spülmaschine zumindest 100% so schick läuft, dafür brauche ich keine neue Spülmaschine. Muss keine nicht in neue Hardware investieren, ich muss ein bisschen in Software investieren. Und darum geht's. Und das unterschätzen die meisten Leute, wo wir aktuell wirklich stehen.
Ich hab ein kleines Dilemma. Und zwar, ich habe jetzt gerade zwei Antworten, zwei Richtungen, in die ich gleichzeitig losdiskutieren wollte. Und
das Dilemma, ausatmen.
Genau, das Dilemma, das ich habe, zeigt vielleicht auch, wo wir stehen. Und zwar meine erste Reaktion auf das, was du gerade erzählst, war, okay, das, worüber du sprichst, ist Beschaffung. Also sprich, das ist der unsexy Teil des Einkaufens. Ja. Das ist das, was Mental Load erzeugt, das ist das, was nervt, das ist das, was keinen Spaß macht. Da glaube ich, können ganz viele, da sind wir sehr anschlussfähig, da bist du sehr anschlussfähig mit deiner These, weil man da ganz schnell sagt, ja, verstehe ich, ich habe keinen Bock, Bohnen zu kaufen, Toilettenpapier interessiert mich auch nicht. Das ist was jeder irgendwie vielleicht abgeben kann, ohne Verlustängste zu haben, in Anführungszeichen. ob der Kühlschrank jetzt für mich Milch einkauft oder ich die selber kaufe, das bringt mein seelisches Gleichgewicht nicht auseinander. Ich war dann soweit, dass ich eben auf das Thema Spaß am Einkaufen und dass das noch eine Chance für Online-Shops sein könnte, wo man sagt, hey, ja, da passiert noch was anderes wie Automatisierung von Einkaufen. Und während ich so anfing, meine Antwort auf deine Antwort vorzubereiten, im Kopf klingelte bei mir dann eine Alarmglocke und ich dachte, ja, das ist schon richtig. Also es bietet eine Chance zu sagen, ich kann jetzt beispielsweise auf Social Commerce oder im Online-Shop irgendwas Geileres implementieren, als dass jetzt diese schnöde Landingpage von Google kann und kann da auch mit einer guten Umsetzung nochmal Punkte machen im Vergleich zu der Google Landingpage. Vielleicht kann ich auch sogar verhindern, dass die Google Landingpage auftaucht, weil Google bei der Auswertung meiner Konversionen feststellt, ah, der ist so geil, da muss ich nicht auch noch selber Scheiße generieren, da spare ich mir Arbeit, Aufwand und Tokens. Ich leite den einfach durch, kriege ich die gleiche Kohle mit raus, kann ja auch ein Reflex sein. Ja. Aber ein Punkt ist dieser Mental Load. Und zwar, es mag mir Spaß machen, Wanderausrüstung zusammenzukaufen. Trotzdem steckt in diesem Punkt mit, der jährliche Urlaub steht an, die Kinder sind gewachsen, Mental Load drinne, der mir wiederum keinen Spaß macht. Ich breite dieses Szenario jetzt mal ganz kurz aus. Ich muss jetzt feststellen, welche Größe hätten denn meine Kinder aktuell? Was brauchen sie denn aktuell? Wo muss ich was ersetzen, erneuern? Was brauche ich alles? Und muss dazu jetzt anfangen, mir Informationen zusammenzusammeln. Wenn ich aber den Kram über Amazon, über Google im letzten Jahr eingekauft habe, wird die KI in der Lage sein zu antizipieren, aufgrund meiner Verkaufshistorie und aufgrund der eingekauften Größen, welche Größen ich brauche in Zukunft. Mhm. Das heißt, die Motivation, diesen goldenen Käfig zu verlassen, ist geringer. Also sprich, herzugehen und zu sagen, ich gehe jetzt ins offene Netz, ich suche jetzt den Online-Shop meiner Lieblings-Outdoor-Marke auf, ist geringer, weil ich weiß, ich muss da eventuell mehr Arbeit erledigen, als ich sie in meinem Chatbot machen muss. Weil wenn ich die, wir warnen da übrigens im professionellen Ansatz davor, die History, die Memory-Funktion von meinem Chatbot aktiviert habe, der irgendwelche Scheiße sammelt, die mir nachher meine Prompts und meine Konversationen versaut. Aber im Kontext eines Normalanwenders, nicht professionell, der diesen Rotz aktiviert hat und diese Informationen gesammelt werden, oder ohne Memory-Funktion, sondern einfach nur über Google History und andere Ideen diese Information gesammelt wurde, ist das ja unglaublich nützlich. Also das heißt, wenn dieser Assistent weiß, was für Größen haben meine Kinder aktuell, reduziert das mein Mental Load und es ist deutlich bequemer für mich, an dieser Stelle zu bleiben und sie nicht zu verlassen, weil diese Vorarbeit, die ich unter Umständen erst noch machen muss, wenn ich in einen unabhängigen Online-Shop gehe, die muss ich da nicht machen. Sprich, ich bin hier wieder bei der Invisible Technology, ich bin hier wieder bei dem Punkt Bequemlichkeit und Bequemlichkeit ist einfach das, was verkauft.
Yep. Besonders, wenn ich jetzt nicht einen Experience-Punkt setze, weil könnte jetzt ja auch sein, bleiben wir bei eurem Wanderurlaub. Und euer Wanderurlaub, du willst, aus welchem Grund auch immer, du hast die Historie deines Wanderurlaubs, du hast so eine grobe Idee, welche Klamotten jetzt deinen Kindern passen, ihr habt auch schon eine grobe Idee, aber jetzt kommt der Experience-Point. Ich sitze ja in Köln, ist keine große Überraschung, jetzt kommt Globetrotter. Wir haben so einen ganz coolen, einen riesigen Globetrotter-Store in Köln. Würde jetzt ein Experience-Porn kommen, bekommt, also du hast dein E-Commerce, ich gehe jetzt mal von einem unabhängigen dritten Anbieter aus, deine Daten, Wanderurlaub, Mental Load ist optimiert und jetzt gehen diese Daten aber nach quasi von diesem dritten Anbieter an irgendjemanden raus und Globetrotter mag jetzt, hey Jochen, wir haben ein geiles Angebot für euch. Wir machen euch einen Termin aus, ihr kommt vorbei, dann können wir nochmal auch ein bisschen unter supporten und unterstützen, euren Urlaub fein zu tunen. Wir haben auch schon ein paar Sachen vorbereitet, die ihr alle schon anprobieren könntest. Das heißt, ein Experience Point, quasi wie du sonst eher aus einer Personal Shopping Experience kommt. Familie Fuchs schlägt also mit Hans und Sack und Kegel auf, kriegt noch die 5% Rabatt, sonst irgendwas und den Parkgutschein oben drauf. Und damit ist dieser Bid an Globetrotter gegangen, nämlich mit dem Experience Point. Und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr viel stärker sehen werden. Und da bin ich noch gespannt, welcher Anbieter uns eigentlich dieses, das eigentlich so ein bisschen anbietet, im Prinzip, okay, das sind hier so, das ist so mein Perfect Fit. Und dann hast du halt die Bid von Amazon, wo du halt riskierst, so, scheiße, da muss ich vielleicht irgendwelche Sachen wieder zurückschicken oder du hast von irgendjemand anders. Aber ich glaube, an der Stelle unterschätzen wir, dass halt Mental Load, Bequemlichkeit, Experience, dass wir unsere ganzen Shoppingketten ganz holistischer anders denken müssen. Und das bedeutet natürlich auch, wenn der E-Commerce-Laden ein purer E-Commerce ist, muss er einen anderen Move machen als jetzt so ein Globetrotter, der ein E-Commerce von mir ist mit einem physischen Store ist, der aber auch nicht überall ist. Und wenn du in Berlin sitzt, hast du vielleicht auch ein Problem. Keine Ahnung, wie der Globetrotter übrigens verteilt ist. Ich bin nicht Sponsor bei Globetrotter. Wir gehören ja 15 anderen Marken nennen. Das heißt, das sind so Möglichkeiten, wo du sagst, okay, und das ist das, wo wir heute an so einer sehr, sehr spannenden Disruption stehen. Und ich mir halt immer wieder denke, zurück zu deiner Frage, man stellt sich halt so ein bisschen die Frage, die stellen sich in meiner Wahrnehmung die völlig falsche Frage, weil das klingt jetzt gemein, ne? Da reden Leute, die keine tiefe Ahnung von der Technologie haben, mit wenig Ahnung von ihren eigenen Kunden und keine Ahnung von Psychologie, über das, was der Mensch eigentlich ist. Und wir sind halt bequeme Faultierchen. Und alles, und das siehst du halt bei jeder Plattformökonomie, Faulheit ist halt genau das. Und sorry, der Punkt, ungefähr nur 5% deiner Shopping-Erlebnisse und dann ist überhaupt aus Lust am Kaufen. Der Rest, 95% deines ganzen Zeugs, ist wahnsinnig nervig. Das heißt, nur 5% sind Happy Points, wo du shoppen gehst. 95% sind nicht. Ich würde mal sagen, wir sollten die Disruption so rumdenken.
Ja, ist interessant. Also ich finde auch, dass das Konzept, das hatte ich noch nicht gehört, das Experience Points im Gegensatz zu einem blanken Touchpoint, in Anführungszeichen, recht interessant. Also die, ich bin jemand, der Kaufhäuser sehr, sehr gerne mag. So ein bisschen anachronistisch. Ich bin auch jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Stadt unterwegs bin, in Kaufhäusern unterwegs. Da werde ich übrigens in Zukunft auch immer mal wieder davon berichten, Bilder zeigen und erzählen, was die richtig Guten besser machen. Es ist in der Regel immer Kuration und Präsentation. Ja. Eine Geschichte erzählen in einem Kaufhaus. Die großen Kaufhäuser beschäftigen eigene Architekturabteilungen, die quasi das Kaufhaus umbauen und in einem Style umbauen, der zu ihrer jeweiligen Saisonbotschaft passt. Sehr, sehr spannendes Thema. Nur, woran ich immer wieder stolpere, wo hängen bleibe, ist eben das Thema Longtail. Man ist durch den Einkauf online geprägt. Man ist geprägt davon, dass man ein relativ großes Sortiment zur Verfügung hat und geht mit einer bestimmten Voraussetzung in so einen Einkauf rein. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich in so einem Discovery-Mode, ich laufe einfach durch die Flure, so wie ich das im Moment meistens bei diesen Kaufhäusern mache, gucke, ob ich irgendwas Spannendes entdecke. Wenn die Kaufhäuser gut sind, entdecke ich etwas. Wenn sie schlecht sind, entdecke ich nichts. So, so angeberisch bin ich jetzt mal. Aber wenn ich gezielt in ein Kaufhaus gehe, etwas zu suchen, um einen Bedarf zu decken, werde ich meistens enttäuscht. Und jetzt sind wir bei diesem Punkt von dem Experience Point. Wenn es mir möglich wäre, zu sagen, pass auf, Klamotten sind für mich echt gerade so ein Thema, auch gerade beim Outdoor-Urlaub wäre das ein super Thema, wo ich sage, hey, ich bestelle das jetzt online. Klassisch, ne? Hier, du bestellst 3 Wanderhosen, von denen vielleicht eine passt, multipliziert das bitte mal mit 4 Familienmitgliedern, dann sind wir schon bei 12 Hosen. Dann bestellst du das in einem Marktplatz. Das heißt, du hast schon mal unter Umständen 5 Rücksendungen. Mittlerweile die Großen sind so gut, dass sie dich aussuchen lassen, wo du den Scheiß wieder zurückgeben kannst. Wenn du noch Kleine mit dabei hast, hast du trotzdem 3 Touchpoints, an denen du Retouren zurückmachen musst. Also das ist nicht nur Mental Load, das ist auch unter Umständen Stress. Also hier kann das Online-Einkaufen in Stress ausarten. So, und jetzt kommen wir an so einen Punkt, wo sowohl der Online-Handel als auch der klassische stationäre Retail eine Chance hat, wenn sie ein Experience-Point schaffen. Ja. Wenn ich es tatsächlich, so wie du das gesagt hast, schaffe, dass ich Globetrotter sage, hier kommt meine Familie, wir gehen dahin in Urlaub, ich brauche dieses, jenes und das. Und die mir dann sagen, du kommst hier an einen von diesen 3 Terminen, kannst du in den Laden kommen und kannst dir deine persönliche Auswahl angucken. Das setzt voraus, dass der Longtail, der online verfügbar ist, hyperpersonalisiert werden kann. Also dass quasi der Bestand, der notwendig ist, in dem Laden, in dem stationären, aufgestockt wird, um meinen Bedarf zu treffen. Sprich, dass die genau die Größen an Hosen, an T-Shirts, die zu meiner Familie passen, die zu meinem Szenario passen, in den Laden liefern. Endless Ale nennt man dieses Konzept. Nur wird dieses Konzept halt meistens aus der Perspektive gedacht, dass ein Kunde im Laden läuft und du bestellst dann halt quasi irgendwas nach, was du jetzt gerade nicht an Lager hast. Das ist die klassische Situation. Aber proaktiv, also vorausschauend als Experience Point, kenne ich das noch nicht. Und ich glaube, das wäre eine Antwort, die für den klassischen Handel Einkaufserlebnis tatsächlich in ein Einkaufserlebnis verwandeln würde, in einen Experience Point in Anführungszeichen. Genau. Wenn der klassische Handel heute davon spricht, dass wir ein gutes Einkaufserlebnis haben, dann heißt das eigentlich nur, dass wir unfallfrei bezahlen durften.
Genau, dass wir unfallfrei bezahlen durften und dass wir nicht angemotzt wurden, was wir hier eigentlich suchen. Und das ist halt, wie gesagt, das ist diesen Experience Points bauen. Die meisten kennt man nur aus Luxusbrands, die das relativ sauber zwischenzeitlich durch, die gehen nochmal weitere Schritte, die fahren schon 15 Stufen krasser an der Stelle, also mit closed environments, wo du gar nicht mehr reinkommst, wenn du nicht irgendwie auf schon irgendwelchen Listen stehst. Aber das ist halt so dieses an der Stelle, wo ich mir immer so denke, also ich habe schon mal ein Meeting auch mit einem E-Commerce-Brand gefragt, immer so, habt ihr E-Commerce gebaut, weil ihr Shopping hast oder weil ihr Shopping liebt? Ihr könnt euch die Antwort jetzt vorstellen. Ich bin kein Shopaholic, aber ich gebe gerne Geld aus, wenn ich weiß, für was. Und habe da auch viel Spaß dran. In diesem Meeting war ich die Einzige. Und das ist so für mich so, ich sage so, okay, dann brauchen wir uns nicht hier wundern, dass eure Conversion-Raten maßen im Hintern sind, wenn ihr schon nicht mal grundsätzlich versteht, dass, also das ist mal so dieses Ding, die wollen was verkaufen, anstatt ein geiles Einkaufserlebnis zu bieten. Und das ist halt am Ende des Tages, so denke so, das wird nicht durchdacht. Und wenn ich halt, das kann natürlich für jeden an der Schlussfolgerungsebene total unterschiedlich ausschauen. Aber in 2026 haben wir dank AI einfach massiv mehr Möglichkeiten. Und du kannst mir ja nicht erzählen, dass du, wenn du jetzt hier deinen Urlaub planst, morgen bei unserem Lieblingsfreund der Globetrotter aufschlägst, sondern die haben dir eine Woche Zeit, einen Vorschlag rüber. Also die haben ja Zeit, dir was vorzuschlagen, bis sie eben also auch dein Stuff. Und du kannst es schon mal vorauswählen, weil von mir aus, letztes Jahr mochte deine Tochter pink, dieses Jahr ist es lila. Das kann man alles theoretisch relativ schnell loopen und dann ist die kuratierte Auswahl da, so wie du es ja mit deinen News auch machst. Die hat einen Matchpoint und dann sind wir da relativ sauber und on track. Aber das zurück zu dieses, oh Gott, es ist Agentic AI, oh Gott, es ist das. Kinder, könnten wir uns mal hinsetzen und das Ganze ein bisschen anders denken und für was ihr eigentlich zuständig seid? Und dann würden sich da, glaube ich, auch sehr, sehr coole Einsatzmöglichkeiten an allen Ecken und Enden finden und nicht nur eine Bedrohungslage.
Ja, definitiv. Zum Abschluss vielleicht einfach die Belohnung, in Anführungszeichen, die da winkt, ist, also unsere Online-Shops sind einfach im Moment so beschissen, dass Konversionsraten zwischen 2% und 4%, je nach Branche, Region und Traffic-Quelle liegen. Mobile sogar ein bisschen schlechter als Desktop, skurrilerweise, je nachdem, wo man hinguckt. Und wenn man sich anguckt, was KI-Quellen in Anführungszeichen liefern im Vergleich, also wenn wir jetzt KI-Quellen auf Retail-Seiten angucken. Ich kenne da Erhebungen, da sind 10% höheres Engagement, 32% höhere Verweilraten, 27% niedrigere Absprungraten. Und wenn ich in den Bereich Live-Commerce reingucke, dann habe ich da Konversionsraten, die deutlich höher sind, die zwischen 10% und 30% liegen, also extremst weit über dem E-Commerce-Durchschnitt. Und das sind Verkaufsmethoden, die man als Experience Point bezeichnen kann, im Vergleich zu einem klassischen Touchpoint einfach nur. Und auch bei KI-Personalisierung nur, in Anführungszeichen, sieht man Umsatzsteigerungen von 10% bis 15%, Einzelimplementierung sogar bis zu 25%, also Anstieg von Konversionsraten um bis zu 25%. Ne? Das ist im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Also die Belohnung, die winkt, wenn man sich traut, in diese Richtung zu denken und zu investieren, ist hoch.
In dem Sinne?
Das war ein gutes Schlusswort, würde ich jetzt einfach mal selbst herrlich behaupten. Liebe Barbara, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute in dieser Crossover-Folge von The Bybeat. Je nachdem, wo ihr gerade zuhört, bei Layer 89 oder bei The Bybeat, es lohnt sich mal, in den anderen Kanal reinzuhören. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Barbara.